This is Headline.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin eigentlich Spielejournalist und freier Autor, aber auch schon seit 25 Jahren ganz großer und furchtbar nervender Wrestling-Fan bei allen meinen lieben Freunden. An meiner Seite ist heute der Daniel von Xbox Dynasty.
Moin.
Und der Flo vom Dean Ambrose Fanclub.
Guten Tag, mein Name ist Florian Fanbros Merz und mein Signature-Move ist der Going to Toilet.
Wunderschön. Ja, eigentlich wollten wir ja heute die Ausgabe so ein bisschen mit Zukunftsvisionen füllen, nämlich wie es jetzt nach Payback mit WWE weitergeht. Aber ich schweife auch direkt zum Anfang ab und gehe ins aktuelle Geschehen über, nämlich zu den Entlassungen, die es jetzt diese Woche bei WWE gab. Wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich denke mal, ihr habt auch mitbekommen, dass da einige, wie nennt man die so schön, Pink Slips heißen die im Amerikanischen, bei den Kollegen ins Haus geflattert sind. Es gab 8 Entlassungen. Wer war denn für euch die überraschendste dabei?
Die überraschendste war für mich eigentlich Damien Sandow. Den hätte ich da nicht mit auf der Liste gehabt. Dass King Barrett geht, das war ja irgendwie schon ein bisschen klar, weil er gesagt hat, dass er den Vertrag nicht verlängern wird, wenn er jetzt ausläuft. Er hatte aber eigentlich noch Vertrag bis Juni, deswegen habe ich gedacht, dass sie ihn vielleicht noch in die eine oder andere Show einbauen, aber da haben sie sich jetzt dazu entschlossen, schon mal ein bisschen zu sparen und ihn auch mit vor die Tür zu setzen.
Genau. Ich finde es ja traurig, dass da müssen wir jetzt offen drüber sprechen, das tut mir leid. Ich finde es ja sehr traurig, dass Vince McMahon seinen unehelichen Sohn rausschmeißt.
Ja, das war extrem bitter und natürlich auch den letzten Cruiserweight Champion haben sie rausgeschmissen.
Ja. Der Hornswoggle.
Genau, das war extrem dramatisch. Ja, ich sag auch mal so, ich finde die Entlassung, ich schließe mich dem vollkommen an, was du gesagt hast, Daniel. Also Damien Sandow ist einfach ein verschenktes Talent bei WWE gewesen. Der hatte so viel Potenzial, gerade mit seiner, ja, mit seiner Attitüde, aber auch mit dem In-Ring-Style, den er immer gefahren ist. Er war einfach furchtbar unterhaltsam, wenn man ihn denn mal gelassen hat. Aber irgendwie wurde er ja nur sehr spärlich mal irgendwie losgelassen. Das ist ja das Traurige an der Sache.
Ja.
Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, hat WWE ein bisschen Frühjahrsputz betrieben und alle, die noch irgendwie da so Verträge haben, aber eigentlich nicht mehr wirklich gebraucht werden, einfach mal vor die Tür gesetzt. Also wenn ich mir jemanden wie Hornswoggle und El Torito anschaue, dadurch, dass jetzt die, Epico und Primo ja auch ein neues Gimmick kriegen, brauchen sie El Torito nicht mehr. Die Matadores sind ja Geschichte. Hornswoggle, sind wir ehrlich, brauchte niemand mehr seit den letzten dann Ewigkeiten, seitdem er eigentlich erschienen ist, ja. Seitdem er als Kompagnon von Finlay irgendwie aufgetreten ist. Zeb Coulter hat auch irgendwie keine Bedeutung mehr gehabt, seitdem das mit Jack Swagger auseinandergegangen ist. Diese Sache mit Alberto Del Rio habe ich auch nie verstanden. Also
Max Americans, Mann!
Ja, braucht man unbedingt, auch wenn es keinerlei Sinn macht.
Ja, natürlich. Die reißen die Mauer wieder. Make America great again.
Das hätte doch jetzt gerade, wenn Trump irgendwie da in den Wahlkampf kommt, das doch super gepasst eigentlich. Ich habe gerade kurz überlegt, vielleicht könnte Sepp Coulter auch einfach der Wahlkampfmanager von Donald Trump werden. Man weiß es nicht. Aber wenn ich auch noch ein bisschen überraschend fand, war Alex Riley so ein bisschen. Also der war ja dann doch etwas minimalst prominenter bei NXT dann doch eingesetzt worden zwischendurch mal, nachdem er ja den Hauptroster-Run ja irgendwie, weiß ich, das hat ja irgendwie nicht funktioniert mit The Miz und danach und überhaupt, obwohl er eigentlich einen ganz coolen Anfang hatte. Aber bei NXT hat er dann auch den Durchbruch nicht geschafft und jetzt ist er anscheinend dann auch gegangen worden.
War er nicht noch sogar Kommentator bei NXT?
Er war erst Kommentator und dann war er jetzt ja, die letzten Wochen war er ja wieder aktiver.
Okay.
Also. Das ist auch so eine schöne Geschichte tatsächlich. Eigentlich müsste man, wenn man nachgeht, obwohl kein Talent vorhanden ist, sagt man, müsste man ja eigentlich auch Eva Marie, müsste man ja auch, glaube ich, in diesen Kreis so einbeziehen. Aber ich glaube, dafür sieht sie einfach zu gut aus.
Ich glaube, dass sie gut vermarktbar ist, mal so ganz blöd
formuliert. Meine ich damit.
Ja,
überhaupt nicht böse gemeint, aber sie passt halt einfach komplett in dieses Divas-Schema mittlerweile rein, weil ich glaube, so wie es in den 70er und 80er war, da gibt es einfach keine Divas mehr, also wirklich halt, oder auch 90er, Anfang 2000, also wirklich Divas mit Kante, sage ich jetzt mal, China, um einfach mal nur zu wählen. Gut, schweifen wir ab.
Ja, ich denke mal, dass das Eva Marie hat gerade, auch weil sie halt eben da so diese Diva-Rolle für sich irgendwie einnimmt, finde ich, passt halt eben auch ganz gut. Ich meine, muss nicht jede Wrestlerin bei WWE muss nicht die super Sportlerin sein, sondern es darf auch durchaus einfach die eine sein, die mit ihrem Aussehen und einfach den arroganten Heel spielt irgendwie dabei. Kann durchaus dabei sein.
Ich mag sie tatsächlich. Also ich habe sie ja mal tatsächlich mal kennenlernen dürfen bei einem Event bei Gamesfeld. Und ich fand sie eigentlich sehr nett, tatsächlich. Also halt K-Fab, klar, K-Fab gesprochen, aber ich fand sie tatsächlich echt sehr nett und sehr eloquent auch. Zusammen mit Cesaro war sie da. Mhm. War sehr amüsant, tatsächlich.
Ja, ich denke mal, die werden wir auch kurz oder lang, es wird noch ein bisschen dauern, bis die ins Main-Roster kommt, also fest ins Main-Roster kommt, aber da kannst du eigentlich auch von ausgehen, dass die da irgendwann landet, einfach weil sie, die fällt halt auf, die sieht halt aus wie ein Star und sieht aus wie eine Diva, auch wenn es Diven nicht mehr gibt, aber dann ist sie halt die letzte Diva der WWE und warum nicht das als Gimmick nehmen?
Klar, warum nicht?
Obwohl wir gerade bei den Divas sind, Jim Cornette hat ja auf Twitter so ein bisschen verlauten lassen, dass er denkt, dass Damien Sandow rausgeflogen ist, um ein bisschen mehr Platz für Total Divas zu machen, damit sie ein bisschen mehr Kohle haben. Ich glaube, er hat es so ausgedrückt, dass es noch ein paar Haaren für Total Divas geschafft werden müssten. Und dementsprechend sollten auch noch ein paar Wrestler raus aus dem Kader.
Dann wird der Godfather wieder aktiv, ja?
Ja, wahrscheinlich.
Whole Train.
Genau das. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, es waren jetzt bis auf Damien Sandow und vielleicht mit Abstrichen Alex Riley keine großen Überraschungen da. Also auch ist niemand, den man länger vermissen würde, oder?
Ich wusste nicht, ich weiß nicht, wie ist denn Cameron? War die beliebt? Konnte die was? Oder war die eher so,
Ich fand die immer extrem unsauber im Ring und hat mich nie irgendwie großartig gefesselt. Also da ist schon die Naomi, war da schon noch der bessere Part
von dem. Lustigerweise hatte ich Cameron als Legendärkarte bei WWE Supercard. Also spiel ich ja extremst aufwendig. Ich habe, glaube ich, über 10.000 Matches jetzt mittlerweile gemacht. Und da war sie, glaube ich, meine stärkste Karte in der Season 1.
Okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Das ist die einzige Verbindung, die ich zu ihr habe, deshalb.
Okay, ja, ich habe gar keine großartige Verbindung zu, also weil das war echt auch noch so eine Generation an Wrestlerinnen, wo ich gesagt habe, so brauche ich halt nicht in dieser Form. Ja, aber dann springen wir doch einfach mal so ein bisschen ins Geschehen, ins aktuelle Geschehen. Ich musste tatsächlich diese Woche noch an deine Worte, Flo, denken, weil du hattest ja gesagt, John Cena kommt zurück und holt sich den US-Titel, um ihn dann wieder in neue Höhen zu bringen. Und dann gewinnt Rusev ausgerechnet Number One Contenders Battle Royale um den US-Titel. Ja. Da dachte ich mir auch so, ey, wenn der jetzt bei Extreme Rules Kalisto besiegt und dann kommt John Cena wieder am Memorial Day und holt sich den US-Titel.
Du, 2 Jahre zurück?
Ja, ja, eben. Ich sehe die amerikanischen Flaggen wehen. Also.
Du und ich sehe den Typen wieder auf den Panzer einrollen. Geil. Also, du, ganz ehrlich, ich muss ja sagen, die Fehde, die zu WrestleMania geführt hat, fand ich persönlich eigentlich gar nicht mal so scheiße. Die hat mir echt eigentlich recht relativ viel Spaß gemacht, weil besonders auf Seiten Rusev war teilweise so viel Over-the-Top-Elemente eingebaut, die haben echt Spaß gemacht. Klar, man kann es vielleicht ein bisschen so argumentieren, dass das damals so, ja gut, das ist halt der US-Title und blablabla, aber es hat echt Spaß gemacht. Also für mich. Aber ich bin halt auch ein John Cena-Sympathisant oder Fan. Also. Aber ich mochte auch Rusev. Rusev war damals wirklich zu dem Zeitpunkt noch ein wirklich guter Heel. Also der hat wirklich funktioniert. Und die Geschichte jetzt mit den Nation Elite, Nations
Club, League of Jobbers.
League of Nations.
League of Clubbers
Job. League of Jobbers.
Die dritten Jungs aus der hinteren Reihe. das hat ja irgendwie überhaupt nicht so funktioniert. Es war ja.
Es war ganz schrecklich.
Ganz ehrlich, ich finde tatsächlich das einzige Stable, das aktuell funktioniert, also wirklich als Stable funktioniert, ist The New Day. Ansonsten finde ich, hat man kein so wirklich großartiges Stable.
Was ist denn mit den Social Outcasts?
Die sind tatsächlich, finde ich die lustig, aber komm, ernsthaft, ich meine Stable mit Einfluss, also sowas wie die Click und Co. oder hier Evolution oder Four Horsemen, sowas, ganz ehrlich, solche markanten Stables gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr. Wobei das letzte große war ja The Shield, muss man sagen. Ja. Finde ich. Und ich hoffe immer noch drauf, also jetzt mal kurz abschweife, ich hoffe immer noch drauf, dass es irgendwann mal vielleicht nächstes WrestleMania oder übernächstes, wirklich mal so dieses Triple Threat Match um den WWE Championship Belt zwischen Ambrose, Reigns und Ambrose Reigns und
Rollins,
genau, danke, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, dass es das irgendwann mal gibt, und dann hast du aber an der Position halt eher Ambrose als den durchgeknallt mal wieder, Rollins in der Sache als Face und Reigns als Heel.
Aber, ja, also davon kann man eigentlich ausgehen, dass das...
Das wünsche ich mir tatsächlich echt. Also, und dann halt wirklich schön ein halbes Jahr vorher oder, weißt du, sich 2-3 Monate vorher schön aufbauen und dann bitte once in a lifetime belassen und nicht wieder dreimal in a lifetime.
Davon kannst du, glaube ich, nicht ausgehen. Ich glaube, die Shield-Fehde werden sie ausreizen bis zum geht nicht mehr und über 8 Ecken das nochmal aufbauen. Also davon kannst du ausgehen, dass wenn das wirklich mal da so weit kommen sollte, da wurde ja schon dieses Jahr zu WrestleMania drüber gemunkelt, hat dann ja nicht funktioniert, weil sich ja Rollins verletzt hat. Wenn das aber so weit laufen würde, dann machen die da garantiert ein WrestleMania-Programm plus halt noch die Pay-Per-Views, die da drauf folgen, einfach weil es Sinn macht und weil es Money bringt. Also das ist ja nun ein dickes Ding einfach.
Genau. Und um den Kreis zu schließen, Cena und Rusev WrestleMania war super und ich hoffe echt jetzt dadurch, dass Rusev jetzt der Number One Contender für den US-Title ist, dass er sich halt irgendwie eine schöne Fehde noch mit Kalisto zusammenschustert und dass er halt wirklich wieder ein bisschen als Heel stark gemacht wird und nicht mehr verheizt im Endeffekt.
Also mir gefällt Rusev auch aktuell sehr, sehr gut. Also ich finde, dass er zum einen körperlich nochmal zugelegt hat, aber auch von der Präsenz im Ring auch extrem nachgelegt hat einfach und aktuell da auch seinen League of Nations Kollegen sehr weit überlegen ist. Wie siehst du es, Daniel?
Meine Frage wäre gewesen, hättet ihr Rusev auch direkt am Anfang der Battle Royale auf dem Zettel gehabt als Sieger oder kam es für euch eher überraschend?
Also ich muss ja, also für meinen Teil, ich muss ja sagen, ich bin bei sowas immer super, keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, ich freue mich natürlich, ich habe das so meine Favoriten, also Rusev fand ich eigentlich ganz cool, wobei ich es eigentlich auch cool fände, wenn, wie heißt er jetzt, wollte ich schon Zack Wilde sagen.
Zack Ryder.
Zack Ryder. Wenn Zack Ryder vielleicht irgendwie nochmal reingekommen wäre. Aber an sich fand ich das eigentlich schon ziemlich cool mit Rusev. Aber bei sowas, wie gesagt, da stecke ich nicht so drin, das sind nicht meine Wrestler gewesen, die da drin auftauchen. Vielleicht Dolph Ziggler oder Baron Corbin, aber ansonsten bin ich eigentlich echt zufrieden damit.
Ja, ich dachte mir halt auch, als das Aufgebot für die Battle Royale feststand, dachte ich mir halt auch, dass das irgendwie auf einen großen Konflikt zwischen den League of Nations Members irgendwie dann rauslaufen. Das ist ja dann am Ende auch so gekommen. Und Zack Ryder war ja dann noch so ein bisschen als der Feel-Good-Underdog irgendwie dazwischen, der erst verhauen wurde und dann irgendwie dann zumindest noch bis zum letzten durchgehalten hat. Ich fand es jetzt nicht überraschend und mich hat es ehrlich gesagt auch recht gefreut, dass er das gemacht hat, weil ich will nicht schon wieder Alberto Del Rio gegen Kalisto sehen. Und wo Sheamus gerade hingeht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wo würdet ihr gerade Sheamus hinstecken?
Nach Irland.
Ja, also ich bin mir auch nicht so sicher, ob die WWE weiß, was sie mit ihm wirklich machen wollen. Ich hätte am Anfang gedacht, vielleicht lassen sie Sheamus gewinnen, um ihn wieder ein bisschen aufzubauen, oder dass Baron Corbin das Ding gewinnt, damit sie ihn wieder noch ein bisschen als Oberheel platzieren können. Deswegen war ich ehrlich gesagt eher überraschend, dass Rusev das gewonnen hat.
Okay.
Aber wo Sheamus jetzt hingeht, boah.
Manche eine Fehde gegen Alberto Del Rio, nachdem das jetzt alles aufbricht und die beiden wird Famous.
Ja, aber will das einer sehen? Will einer Sheamus gegen Alberto Del Rio sehen?
Das ist halt die Frage, ne? Also mich würde es halt auch nicht interessieren. Ich finde aber auch Alberto Del Rio seit seiner Rückkehr unfassbar langweilig. Ja. Also ich mag ja eigentlich echt seinen Kampfstil und weil ich stehe auf dieses ganz Methodische. Aber irgendwie kommt da einfach bei ihm nichts mehr rüber. Also da fehlt halt oft so viel, es ist oft so unsauber und hingerotzt einfach, dass es für mich als Zuschauer einfach so wirkt, als hätte er da gar keine Lust drauf. Und dieser Finisher, den er da lange Zeit gehabt hat, diesen Double Stomp, wenn der Gegner im Tree of Woe hängt, der ist natürlich total albern und lässt jeden Gegner einfach wie ein Deppen aussehen.
Ich mag ihn nicht, seitdem er damals bei Superstars of Wrestling abgesagt hat. So, ja, doch, bin ich nachtragend. Mehrfach sogar.
Ja, da
das mag ich noch weniger.
So. Der sollte doch von noch einem anderen Event kommen und hat dann auch kurzfristig abgesagt. Ja, also er ist da. Naja, also ich weiß halt auch nicht genau, wo man gerade aktuell mit Sheamus hin will. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man ihn wieder Babyface turnen würde und dann eben, ich weiß nicht.
Roman Reigns an die Seite stellen. Wenigstens einer mit Charisma.
Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch momentan so relativ wenig klassische Heels in der Liga, große Heels vor allem, dass man dann vielleicht danach gegen Baron Corbin oder so, wenn der mit Dolph Ziggler fertig ist, der braucht ja auch irgendwie jemanden, mit dem man sich hauen kann.
Dolph Ziggler, ja.
Ja, also wenn Dolph Ziggler wird die Fehde verlieren, das hoffe ich, gegen Baron Corbin, einfach weil Baron Corbin braucht diese Startfehde, damit er irgendwie im Main Roster ein bisschen Fuß fassen kann. Entsprechend denke ich mal, braucht man danach einen weiteren Gegner für ihn, damit er halt irgendwie fäden kann. Und so viele große Namen sind jetzt aktuell auch nicht da oder mittelgroße Namen, mit denen er da irgendwie, die ihm da irgendwie weiterhelfen könnten.
Okay, wir brauchen Hashtag Make Sheamus Great Again.
Make Sheamus Babyface Again.
Ja, ich finde es eigentlich lustig. Komm, lass ihn doch einfach mal hier so mit Zane fäden. Macht zwar keinen Sinn, aber es sind beides Iren, da finden wir schon irgendwas.
Zane ist kein Ire.
Was? Zane ist doch Ire.
Zane ist Kanadier.
Ach, das ist noch schlimmer.
Meinst du, weil der rote Haare hat, ist er Ire?
Ja, alle Rothaarigen sind Iren.
Was für Vorurteile.
Fassbar. Ich bin auch Ire, weißt du?
Ich esse gerne Froschschenkel, ich bin Franzose.
Nee, ja, keine Ahnung. Werden mal sehen. Also ich bin mir auch bei Sheamus, weiß ich auch nicht genau, wo da die Reise hinführt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man ihn erstmal wieder ein bisschen aus den Sendungen mit rausnimmt im Zweifelsfall, um ihn dann nochmal wieder neu aufzubauen. Aber eine Fehde mit Alberto Del Rio wäre natürlich möglich, aber sehe ich halt nicht und weiß auch nicht genau, ob das ihm oder Alberto Del Rio so gut tun würde.
Er geht zu NXT und gewinnt den Titel. So.
Oh Gott, oh Gott. apropos, wo wir gerade bei NXT sind, da haben wir ja ein paar Tag-Team-Aufsteiger mit dem Wort Villains gehabt, die jetzt ja dann doch irgendwie ganz schnell an ihr Title-Match gekommen sind irgendwie. Wie gefällt euch das aktuell? Die treten jetzt tatsächlich bei Extreme Rules dann gegen New Day um die Titel an.
Ich habe es mir schon gedacht, weil New Day einfach ein Heel-Tag-Team als Gegner braucht. Also wenn wir da Face gegen Face gehabt hätten, hätte das auch wenig Sinn für die WWE gehabt. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil ich die Ward Villains mag, so als Charaktere, als Gimmick. Für mich kommt es halt ein bisschen zu früh. Andererseits gibt es halt auch wenig Konkurrenz gerade. Ne, die Dudleys wieder in den Ring zu schicken, boah, ja, hätte mich jetzt auch nicht wirklich erfüllt. Dementsprechend finde ich es ganz cool, dass sie die Chance kriegen. Ich glaube aber nicht, dass sie da wirklich was reißen werden.
Ja, kann ich mir sogar vorstellen, dass die auf lange Sicht, also sagen wir auf mittellange Sicht, den Tag-Team-Title gewinnen, aber dass sie ihn auch genauso schnell wieder verlieren und dann eben komplett in der Versenkung verschwinden. Das ist so meine Befürchtung, was halt maximal mit den Ward Villains schieflaufen kann. Die gewinnen das Ding, sind dann irgendwie 2-3 Monate irgendwie on top und sagen, hoho, ne, die alten Jungs haben gewonnen und so. Ne, unsere Tugenden sind besser als eure. Und dann aber verlieren sie und werden dann einfach durchgereicht und von jedem blöden Tag-Team irgendwie weggesquasht, was nicht nagelfest, und dann landen sie bei NXT und, weiß ich nicht, kriegen dann irgendein anderes Retro-Gimmick.
Wie lange ist jetzt eigentlich New Day schon Champion?
250 Tage oder irgendwie sowas?
Sie sind schon sehr, sehr lange Champion, ja.
Ach Gott.
Also ich bin auch tatsächlich, was New Day angeht, so ein bisschen zwiegespalten. Also ich sehe die wirklich gerne und muss aber auch sagen, dass sie durch den Babyface-Turn ein bisschen an Drive für mich verloren haben.
Nu, Day sucks.
Nee, so schlimm ist es noch nicht.
Day sucks.
Aber so schlimm ist es nicht, aber es ist einfach, ich finde, dass gerade zum Beispiel Kofi Kingston, finde ich, als, da ist mir erstmal aufgefallen, wie gut er als böser Kofi funktioniert im Vergleich zu dem langweiligen guten Kofi. Und jetzt plötzlich macht er wieder diesen blöden Boom-Drop und hüpft da ständig nur in der Gegend rum, anstatt die Leute irgendwie mit zu provozieren, wie er das ja vorher gemacht hat und wo er so toll war als Bösewicht. Ich finde, New Day hat einfach durch den Babyface-Turn so ein bisschen an Faszination für mich eingebüßt, weil da irgendwie diese Hass vom Publikum fehlt halt einfach und diese Interaktion mit dem Publikum.
Weißt du übrigens, wie ich Kofi Kingston das erste Mal kennengelernt habe?
Nein.
Für mich war das immer der Typ, der neben Daniel Bryan steht, während der anfängt, yes! Yes! Yes!
Yes! Ja, so ein bisschen.
Das war das erste Mal, dass ich Kofi Kingston tatsächlich wahrgenommen habe. Oder halt so gesehen habe.
Ja, ich meine, Kofi Kingston ist ja auch so eine eigene Geschichte für sich. Also wenn man da mal so ganz weit zurückgeht, als er angefangen hat mit seinen, wo er noch mit jamaikanischem Akzent gesprochen hat.
Ja,
dann die große Fehde mit Randy Orton, die sie komplett in Sand gesetzt haben, wo die Leute ja wirklich hinter ihm standen. Da gab es ja die legendäre Szene, als er, glaube ich, im Madison Square Garden den Boom-Drop von irgendeinem Balkon durch den Tisch auf Randy Orton und so. Und dann, ja, aber ansonsten war er ja immer nur jemand, der irgendwie beim Rumble einfach lustige Spots gebracht hat und auf Stühlen durch die Gegend gehüpft ist und auf Leuten rumgeklettert ist und so.
Und auf Händen gelaufen.
Ja, also ein Blödsinn halt. Aber ansonsten war er ja vollkommen belanglos. Und ich finde das genauso wie Big E. Weißt du, Big E war immer jemand, der halt eben durch seine Statur unglaublich gut gewirkt hat, aber trotzdem eigentlich nie irgendwie jetzt so eine Charisma-Kanone war. Und plötzlich kann er reden und ist witzig und ich weiß nicht was alles. Ne? Also da haben sie schon ganz viel richtig gemacht. Und auf der anderen Seite finde ich halt, dass sie aber auch eine New Day ein bisschen zu viel benutzt haben in letzter Zeit. Also gerade in der Länge der Promos und jede Show hast du mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Promos von The New Day. Finde ich schwierig.
Don't you dare to be sour.
Ja, ja.
Clap your hands.
Es ist halt ein bisschen anstrengend. Also es ist, wie gesagt, mal ganz lustig, aber halt ständig ist es schwierig. Was sagt ihr denn, wie wird das denn mit Cass und Enzo weitergehen, wenn Enzo wieder zurück ist?
Er soll sich mal zum Friseur gehen. Das sollte er als erstes machen, wenn er zurück ist. Und dann denke ich mal, dadurch, dass die, glaube ich, ich stecke nicht so tief in der Tech-Team-Szene drin, aber ich würde mal sagen, dass Enzo und sein Partner eher in die Richtung gehen, dass die später mal wirklich so den Titel länger halten könnten.
Ja, das ist halt die Frage. Die haben ja tatsächlich bei NXT nie, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, nie den Tag-Team-Titel gehalten.
Richtig.
Obwohl sie eben ja komplett over waren. Das war ja schon so eine lustige Sache eigentlich. Und ich glaube auch, dass die ganz hervorragend als Jäger funktionieren, genauso wie das Dean Ambrose macht. Aber ja, aber halt als, ich glaube, dass die halt so ein Babyface-Tag-Team sind, was den Titel nicht allzu lange halten wird, sondern die bekommen einfach ihre Feel-Good-Moments und dann ist es das im Prinzip auch erstmal für eine gewisse Zeit.
Also scheiße die Verletzung von Enzo auch war, aber ich glaube, dass sie dem Tag-Team an sich sehr gut getan hat, weil Cass für mich unglaublich an Profil gewonnen hat, jetzt in den letzten zwei Folgen Raw und SmackDown, weil er jetzt auch so ein bisschen aus Enzos Schatten rausgetreten ist, musste jetzt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und er hat für mich auch alleine sehr gut funktioniert. Ich hoffe halt nur, dass sie ihn jetzt nicht alleine einsetzen und irgendwann dann sagen, wenn Enzo wiederkommt, gucken wir mal, wie wir die beiden wieder zusammenstecken. Aber es wird ja wahrscheinlich auch nicht lange dauern. Ich würde mal sagen, vielleicht ist er nächste oder übernächste Raw-Sendung schon wieder dabei. Und für mich, könnte es auch so in die Richtung gehen, dass sie vielleicht auch das Tag-Team sind, was eben den Titel gar nicht braucht, um zu funktionieren. Aber ich würde mir natürlich trotzdem wünschen, dass sie den irgendwann mal halten.
Ich könnte mir übrigens sogar vorstellen, dass die Wiederzusammenkunft von Enzo und Big Cass genau bei Extreme Rules passiert. Die Villains gewinnen den Titel irgendwie, ergaunern sich den Titel gegen The New Day, schlagen dann noch auf New Day, irgendwie auf Xavier und Kofi oder wen auch immer ein. Und dann ertönt auf einmal die Musik und die beiden kommen in den Ring und machen den Save und prompt haben wir quasi die nächste Fehde. The New Day sind erstmal frei, vielleicht für höhere Aufgaben. Vielleicht dürfen die sich dann mal von den Usos und Roman Reigns verhauen lassen oder so. Weiß man nicht. Und mit dem Bullet Club, man weiß es ja nicht, man werden da sehen. Aber das könnte ich mir halt vorstellen, dass so ein dass man da die Fäden quasi sofort wieder miteinander verbindet. Und außerdem macht es ja auch Sinn. Die Wortwillens haben Enzo verletzt, haben sich darüber lustig gemacht im Nachhinein noch und von daher...
Ja, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt?
Ja, aber nicht am selben Abend.
Ja, aber okay.
aber du hast es gerade schon angesprochen, Daniel, hier mit Big Cass als Einzelwrestler. Siehst du da Chancen für ihn?
Chance würde ich nicht sehen, aber wir kennen ja alle Vince, der steht auf die großen, muskulösen Kerle. Dementsprechend habe ich da so ein bisschen Angst, dass er in die Richtung verheizt wird. Aber... Also als Einzelwrestler würde ich ihn in der Midcard sehen, aber nicht als für höhere Aufgaben berufen.
Da fällt mir jetzt ein, was macht denn eigentlich Braun Strowman?
Der macht Urlaub und bräunt sich.
Okay, gut. Der ist auch auf Puerto Rico.
Genau. Also Brownman dann.
Genau. Ich glaube, die haben sie erstmal komplett rausgenommen. Durch die Verletzung von Bray Wyatt hat ja die Wyatt Family an sich einfach keine Bedeutung mehr, weil die anderen sind ja nur Anhängsel im Prinzip. Und warum sollten die dann noch irgendwie da in den Shows auftauchen?
Wieso waren die eigentlich nicht bei Payback, obwohl es ein Plakat gab, wo alle drauf waren?
Ja, das ist die merkwürdige Sache. Keine Ahnung, weil die Plakate schon gedruckt waren und die Marketingkampagnen gebucht waren oder so.
Und weil die WWE kein Geld hat, um mal eben neue Plakate zu drucken.
Ja, das siehst du doch, die müssen Leute rausschmeißen, damit sie neue Chicks an den Start bringen.
Die Praktikanten waren beschäftigt und so, weißt du? Also, ich weiß es nicht. Also, es war halt sehr merkwürdig, warum man die da drauf packt und warum man das dann nicht irgendwie ändert. Verstehe ich auch nicht. Ich meine, weil gerade die Verletzung von Bray Wyatt kam jetzt ja nicht so plötzlich, wenn man ehrlich ist.
Was hat er denn? Ich habe es gar nicht mitbekommen.
Was hat er denn?
An der Wade war der doch, oder? Der hat doch irgendwie sich ein Muskelbündelriss an der Wade oder sonst irgendwas zugezogen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, oder?
Der hat sich also an der Wadebande egal. Witze, also heute sind Witze nicht so mein.
Das schneiden wir einfach raus.
Ja, bitte. Ich habe eine Reputation zu wahren.
Ich glaube übrigens, um mal zum Big Cass zurückzukommen, ich glaube übrigens, dass der ganz gut als Einzelwrestler funktionieren könnte. Ich kann dir noch nicht 100% sagen, woran ich das festgemacht habe, aber ich fand, dass er gerade bei Breaking Ground auch recht gut von der Ausstrahlung und von seiner Art zu sprechen rüberkam. Also die Art, wie er jetzt aktuell seine Promos hält, finde ich noch ein bisschen arg steif. Ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen, um da warm zu werden, aber so insgesamt glaube ich schon, dass er da was leisten kann. Und er ist ja auch gerade für einen Big Man ja auch ziemlich agil und schnell eigentlich. Ist ja auch noch relativ jung. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da durchaus etwas heranwachsen könnte. Es muss jetzt nicht in diesem Jahr sein, aber da gibt ihm mal noch so 2-3 Jahre im Main-Roster, wenn er da mal mit ein paar Leuten fäden durfte, vielleicht auch einzeln. Dann hoffe ich einfach mal, dass er ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat und dann vielleicht sogar, weiß nicht, IC-Title halte ich da absolut für möglich und vielleicht sogar mal noch ein bisschen weiter mit einem frischen Gimmick, einem etwas ernsteren Gimmick. Warum nicht?
Oh, es wäre so schade um das schöne Tag-Team.
Ja, du musst es ja nicht aufbrechen. Also das eine heißt ja nicht unbedingt das andere. Enzo als Einzelwrestler wird natürlich auch schwierig im Endeffekt. Weil den sehe ich halt nicht gerade in World-Title-Regionen, sagen wir es mal so.
US-Title.
Nee. Ich sehe Enzo ohne Tag-Team-Wrestler sehe ich irgendwo auf der Straße.
Women's Championship.
Nee, aber es gibt ja keinen Cruiserweight-Title, dafür wäre er halt ganz...
Ja, der kommt doch wieder.
Nee, es gibt die Cruiserweight-Series, aber da ist er ja noch nicht mal dabei.
Ja.
Also, da haben wir ja dann Zack Sabre Jr. zum Beispiel und Noam Dar und so. Das wird ein Fest werden dann. Ich glaube, das ist ja auch im Juli, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Aber ja, dann springen wir vielleicht einfach mal direkt zur... Sollen wir da mal in die Main-Event-Riege springen? Mhm. Yes. Zu den großen Samoanern und den kleinen Samoanern und...
Wollen wir dann kurz schnell über eine Pflanze reden?
Ach stimmt, fällt gerade.
Ja.
Ich hab's gerade ganz vergessen. Was passiert denn mit Mitch?
Mitch hat für mich den Bump der Woche genommen.
Ja. Mitch ist in die ewigen Erdengründe eingegangen.
Ja, es war eine dramatische Szene.
Ja, als ich habe 5 Taschentücher verschwendet.
Ja, aber ich hoffe ja, dass wir bald die Resurrection von Mitch sehen.
Zusammen mit der Trompete?
Ja.
Oder so. Nee, Trombone, ganz genau.
Ja, genau, das war die Posaune. Nee, Posaune?
Ja, Posaune.
Das war natürlich ein netter Gag irgendwie und so, aber die Fehde zwischen Chris Jericho und den Ambrose geht ja auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiter. Die Fehde um die Talkshow.
Ja. The Highlight Asylum. Ja. Man muss aber, ganz ehrlich, aber ich muss jetzt eine sehr verdammt wichtige Frage stellen. Die brennt mir schon seit Wochen und Monaten auf der Zunge. Und wir hatten das letzte Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich will es jetzt unbedingt wissen.
Wann Dean Ambrose Champion wird?
Nein, was will denn eigentlich Y2J mit diesem Schal?
Das ist ein alter Mann, der hat es im Nacken vielleicht. Also.
Ja.
Warm gehalten werden.
Ja, damit er weiter singen kann.
Ja.
Er muss viel singen. Deswegen. Ja, genau. Für mich war es wieder bezeichnend, wir haben die neue Ära der WWE und was machen wir? Wir führen eine alte Show ein. Ambrose Asylum ist Geschichte, wir machen wieder alles so wie vor einem Monat und packen das Highlight Reel mit Chris Jericho wieder rein.
Aber willst du jede Woche ein Talk-Segment mit Dean Ambrose sehen?
Nein.
Nee, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht dann noch jemand Neues aus dem Hut zaubern. Also ich finde schon schön, dass Dean Ambrose nicht mehr den Clown geben muss, weil er auch wieder für höhere Aufgaben frei ist. Das wird Florian dann freuen, wenn Dean Ambrose sich wieder ganz dem Wrestling verschreiben kann. Aber ja, wieder Chris Jericho dahin zu packen, hätte ich mir auch anderes gewünscht.
Ja, also es ist halt auch die Frage, wie lange diese Fehde jetzt noch geht. Also ich fand ja das letzte Match schon sehr dürftig für die beiden. Ich fand Dean Ambrose in seiner Rolle halt, wenn er spricht, halt immer noch cool, aber halt eben nach wie vor irgendwie fehlt mir da ein bisschen was, wenn er im Ring steht. Ja. Aktuell. Ich weiß auch nicht genau, wo sie mit ihm hinwollen. Also ich hoffe einfach mal, dass er diese Fehde mit Jericho gewinnt, dass er dann nach Extreme Rules als Sieger hervorgeht, davon können wir ausgehen. Was würdet ihr euch eigentlich, gibt es da schon eine Stipulation für Ambrose versus Jericho? Ich glaube nicht, oder?
Hab's jetzt nicht im Kopf tatsächlich. Wahrscheinlich irgendwie Kampf mit Pflanzen oder so.
Ein Mitch on a Pole Match.
Genau.
Naja, ich weiß es ja. Was würde sich da für eine Stipulation anbieten bei den beiden? Extreme Rules oder was macht man da?
Ja, noch ein Extreme Rules Match werden sie wahrscheinlich nicht machen, oder? Auch wenn die Show so heißt.
Es ist Dean Ambrose, es gibt wieder ein Street Fight, fertig.
Ja,
ja, genau.
Dann bringt er den, dann statt dem der Kettensäge dann den Rasentrimmer mit oder was?
Nee, dann fahren sie, dann prügeln sie sich ins Auto und fahren wieder weg und man sieht dann zwischenzeitlich Bilder von denen, wie sie draußen sitzen und Pizza essen und dann kommen sie nach dem Ende der Show wieder rein.
Ich habe gedacht, es gibt eine WrestleMania, was war das? WrestleMania 11 Hommage an Roddy Piper und Goldust, wo dann der O.J. Simpson Verfolgungsjagd nochmal nachgestellt wird.
Oh Gott.
Und am Ende spritzt Dean Ambrose Chris Jericho mit einem Feuerwehrschlauch nass und so.
Nee, die sollten ein Ding machen. Hier. Boiler Room Fight. Die sind auch schon ewig nicht mehr eingesetzt worden. Und die letzten vier, die gehören ja zum Taker.
Das stimmt, ja. Ja, oder halt tatsächlich mal so ein, was ich gerade angesprochen habe, so ein Backyard Brawl Match, irgendwie sowas. Oder hier so ein, wie hieß denn das damals? Circle of Steel Match, wo, das war es, glaube ich, damals Eddie Guerrero und Edge irgendwie sich da in einem Kreis von Autos behakt haben.
Cool. Komm, dann komm, jetzt werden wir ganz absurd. Ich will gerne dieses Match von Great Khali, dieses Bambus-Haus-Ding.
Das Punjabi Prison Match, oder wie das hieß.
Genau, das Punjabi Prison Match.
Ah, ich weiß nicht, ob das
nochmal... Oder Tower of Doom!
Den braucht man unbedingt, aber nur, wenn sie den wabbeligen Cage mitbringen.
Ich will den Tower of Doom sehen, ey.
Du kannst ja auch das Chambers of Horrors Match machen und dann ist Jericho auf den elektrischen Stuhl.
Ja, ach komm, ach, ist das schön. Ich glaube, ich werde Writer bei der WWE.
Das mit dem Writen hat ja schon bei dir schon sonst so gut funktioniert. Hahaha. Tiefschlag.
Entschuldigung. Ich schmeiße, ohne Scheiß, nächstes Mal, wenn ich die sehe, kriegst du einen Mitch über den Kopf gezogen. Ich werde jeden Tag eine Pflanze mit mir rumsehen und wenn ich jemanden sehe, der aussieht wie du, kriegst du die Pflanze über den Kopf gezogen.
Tut mir leid.
Tut mir leid. Mitch vs. Scarf Match machen.
Ja! Okay, das unterschreibe ich. Ich schicke gleich mein Liebesbrief, mein Fanschreiben an die WWE. Bitte ein Mitch vs. Scarf Match.
Du musst das auf Facebook schreiben, weil die ja jetzt ganz doll, ganz dick auf Facebook sind. Das ist ja das neue Booking-Tool der WWE.
Ja. Ach, ich habe ja den Typen kennengelernt, der fürs WWE-Network in Deutschland zuständig ist. Dann schicke ich den einen Brief und dann soll er das weiterleiten.
Genau. Einen handschriftlichen Brief tippen Sie den bitte auf Ihre Facebook-Page ab.
Mit Duft.
Ja, mit Parfüm. Ja, sollen wir da trotzdem mal in die Main-Event-Riege springen?
Welches Main-Event denn? Da ist nur so ein Hampelmann.
Family. Sprichst du über AJ Styles?
Nee, mein Freund. Ich dachte eigentlich hier Charlotte und hier Natalia haben wir noch ausgelassen.
Ach ja, stimmt.
Dann haben wir noch.
Die Fehde finde ich aber auch gerade so ein bisschen totgelaufen tatsächlich.
Becky Lynch und Emma haben wir vergessen.
Ah, muss jetzt ja nicht jede einzelne Fehde durchgehen, aber...
Okay, also ganz kurz, Becky Lynch hat gegen Emma verloren und Natalia und Charlotte, naja, gut. Danke!
Ja, also Natalia gegen Charlotte, das wird ja ein Submission-Match bei Extreme Rules werden und ich gehe auch davon aus, dass da Charlotte dann ihren Sieg bekommen wird, ein mehr oder minder clean Sieg, aber ich gehe auch davon aus, dass da irgendwie wieder Little Nate oder der Nature Boy in irgendeiner Form eingreifen werden. Und ich hoffe, dass danach Sasha Banks wieder dabei ist und dass es danach endlich mal wieder eine Fehde gibt, die mich interessiert bei den Ladies.
Oh bitte, oh bitte.
Great Moolah.
Die ist tot, oder?
Florian wieder die Party gespringt.
Das weiß ich nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Also.
Oh Gott, nein.
Naja, aber wie gesagt, ich glaube halt, dass es da...
Hier, AJ Styles, apropos mit Style, AJ Styles,
ja,
der hat ja was gemacht.
Erzähl es uns doch einfach.
Der hat sich lang gemacht. Der wurde auf den Tisch geschmissen.
Ja.
Worden, auf den Tisch geschmissen worden von Reigns. Was man übrigens so lustig anmerken kann, weil man merkt irgendwie so, das hast du letztes Mal schon gesagt bei Payback, dass Reigns langsam irgendwie genervt wirkt, dass er irgendwie immer mehr so einen Style wrestelt, der halt sehr, sehr matriarchisch rüberkommt, also immer sehr, sehr aggressiv teilweise. Und das habe ich jetzt auch dieses Mal auch schon wieder festgestellt. Aber trotzdem, und sehr lustig, haben AJ Styles, Luke Gallows und Karl Anderson gegen Roman Reigns und die Boring Souls gewonnen.
Ja, um dann drei Tage später gleich zu verlieren.
Genau. Ja. Und das drei Tage später war so ein typisches Roman Reigns Match. Schlag, Schlag, Clothesline, Tritt, Schlag, Clothesline, Clothesline, Superman Punch. Dann kriegt er erstmal 5 Minuten auf den Sack. Nur auf den Sack. Kick out, Kick out, Kick out, Kick out, Spear, fertig.
Ja,
ich genau der gleiche Matchverlauf, den wir bei Payback hatten und davor auch.
Also ich fand diese Super Reigns-Phase bei Raw schon sehr, sehr anstrengend, wo er einfach ja alle weggemöppt hat, einfach mal so in einem Aufwasch für 2 Minuten lang oder so.
Goldberg!
Goldberg! Bei Goldberg hat es nur 7 Sekunden gedauert.
Und der konnte mehr Wrestling-Moves als Reigns.
Das stimmt.
Das stimmt wirklich nicht.
Er konnte zumindest den Jackhammer. Ich habe von Reigns, bis auf Clothesline Punch und ja gut, wenn man den Superman Punch, weil er eingesprungen ist, noch als richtigen Move zählt, dann hat er vielleicht auch 2 gebracht. Spear und Superman Punch. Ansonsten waren es nur Schläge und Clotheslines.
Ah, aber ein Wrestler wird nicht an der Anzahl seiner Moves gezählt, sondern an der Wirkung, die erzielen. Vor allem
bei Goldberg.
Dass Goldberg wahrscheinlich nur mal größer noch ist als Reigns, ist auch ganz klar.
Goldberg!
Ja, das übertreibt man nicht.
Okay.
Nee, aber diese Fehde mit dem Bullet Club und den Samoanern finde ich auch aktuell ein bisschen schwierig. Also ich freue mich tatsächlich auf das Match zwischen AJ Styles und man kann sagen, Wild Samoan Reigns. Aber dieses Gallows-Anderson gegen die Usos-Ding, das finde ich einfach ganz furchtbar, weil ich sag's nochmal, dass die Usos da oben einfach nicht reingehören, zumindest nicht mit dem Gimmick. Also es passt ja auch so gar nicht damit rein, weißt du, was die ganzen ernsten, knallharten Typen da, alle irgendwie in schwarz und ready for combat, und dann hast du halt irgendwie die Jungs, die mit ihrer Gesichtsbemalung da rumhüpfen und mit ihren komischen Schlabbershorts. Es, weiß ich nicht, das muss man doch sehen, wenn man alleine dieses Bild hat, dass du Roman Reigns und die Usos daneben hast, dass das einfach nicht wirkt, weil Roman Reigns wirkt meiner Meinung nach halt nach wie vor im TV sehr gut, aber die Usos daneben wirken einfach wie die Pausenclowns. Ne, wie die kleinen Kinder, die sonst von Roman Reigns beschützt werden müssen.
Ich frage mich eigentlich auch, warum man dann eigentlich nicht Ambrose wieder reinnimmt, aber gut.
Wo rein?
Ja, statt weißt du, statt du hast ja den Bullet Club im Endeffekt und du könntest da jetzt Ambrose irgendwann wieder reinstecken, wenn die Usos einfach irgendwie kaputt sind oder sowas. Und dann kannst du Rollins dazu packen oder so. Oder keine Ahnung.
Dann hast du ja schon wieder die Shield-Reunion. Hat man nicht letztes Mal gesagt, dass wir die nicht wollten?
Stimmt. Ja, alles, nee, dann hättest du, hättest so eine Mini-Union machen können, wie sie es schon mal gemacht haben mit diesem gegen Kane, glaube ich, war das. Und dann intern wieder einfach irgendwie sich zusammenkloppen lassen oder sowas. Hauptsache die Usos weg. Komm, ich weiß es auch nicht, ich bin ja auch kein Writer.
Ich glaube, die Usos brauchen einfach ein komplettes Repackaging, wie es so schön heißt. Die brauchen einfach mal ein komplett neues Gimmick, weil die im Prinzip seit 5 Jahren eigentlich dieselben sind und aber auch in den letzten Jahren sich einfach gar nicht weiterentwickelt haben. Die brauchen einfach mal ein neues Outfit, neue Musik und dadurch vielleicht auch eine etwas andere Attitüde einfach, damit das ein bisschen besser rüberkommt. Weil so, was wollen die mir dann, ich sag's schon wieder, genauso wie letztes Mal auch, ich weiß nicht, was sie mir darstellen wollen, und die sehen halt einfach nicht so aus, als würden sie da gerade in einen großen Kampf ziehen wollen, sondern sie sehen aus, als wollen sie gleich zu einer Hip-Hop-Party.
Also, jo.
Ich weiß auch nicht. Sehen wir denn bei Extreme Rules ein Einzelmatch zwischen, also ein Einzel-Tag-Team-Match zwischen den Usos und dem Bullet Club?
Wenn sie nicht wieder ein 6-Mann-Tag-Team-Match draus machen, wie jetzt bei SmackDown war es, glaube ich, dann denke ich schon, werden sie sich das nicht entgehen lassen. Nee, die haben es ja sowohl bei Raw als auch bei SmackDown
gemacht. Ja, meine ich ja, und Raw.
Also und Raw, ja.
Ja, aber wie wird das dann, was wird dann die Perspektive sein, mal so ganz blöd formuliert? Da müssen ja dann, eigentlich muss ja der Bullet Club dann da siegreich rausgehen. Was ist dann die Perspektive vom Bullet Club? Ich habe gerade ein bisschen Angst davor, dass die sich da irgendwie, naja, dass man gar nicht genau weiß, wohin damit.
Also ich könnte mir vorstellen, dass der Bullet Club sozusagen die 2 platt macht, dann tatsächlich auch so ein bisschen um das Titelgeschehen eingreifen möchte bei New Day und Co., also nur mal hypothetisch gesprochen, dass die vielleicht sich den Titel holen, während dann AJ sich den Titel holt. Also könnte ich mir vorstellen. Und dann im Endeffekt so ein bisschen, so ein bisschen von oben runterschauen.
Wie stehen denn eigentlich die Chancen darauf, dass AJ den Titel holt? Ich will Prozentzahlen.
Genau. 20%. Ich sage 20% maximal.
Ich würde mal, ich sage nicht 0, ich sage so 2.
Achso. Okay, ich bleibe bei meinen 20%, aber die 20% beziehen sich auf jegliche Art und Weise, wie sich Roman Reigns so verletzen könnte, dass er nicht dazu in der Lage ist, auszukicken.
Weißt du, Roman Reigns ist einfach bewusstlos von irgendeinem, vom Pele-Kick oder sowas.
Du, das reicht ja schon, das ist auch schon mal passiert, das habe ich tatsächlich ein paar Matches mal angeguckt, wo halt wirklich der Wrestler K.O. war und der Referee hat es halt nicht mitbekommen und statt irgendwie, dass dann abgebrochen wurde, ist dann halt runtergezählt worden und ja, scheiße.
Kennst du nicht die verzweifelten Versuche von Mick Foley, den Sandman auszunocken bei einem ECW Last Man Standing Match, wo der Sandman aber so hinüber war, dass er nicht mehr mitbekommen hat, dass er liegen bleiben sollte und immer wieder aufgestanden ist und Mick Foley hat alles, wie man so schön, alles auf ihn geworfen, außer der Spüle. Und der Sandman ist aber immer wieder aufgestanden. Hat vollkommen auf die Stipulation geschissen und es war ganz schrecklich. Es war dann irgendwie so ganz furchtbare Szene, weil du einfach gesehen hast, dass Mick Foley irgendwann nicht mehr wusste, wie es halt weitergehen sollte. Ja, ich sehe es halt aber auch so, dass Styles, glaube ich nicht, dass er den Titel gewinnt, würde auch keinen Sinn machen. Und ich denke auch, dass es ja noch eine große Fehde zum SummerSlam geben würde. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass hypothetisch gesprochen, dass US-Champion John Cena gegen Roman Reigns antritt. Weil, wenn man ja mal in die Vergangenheit des US-Titles zurückgeht, in der WCW, war der US-Champion gleichzeitig Number One Contender auf den World Heavyweight Championship. Jetzt seid ihr platt, was? Das war mal so. Und vielleicht ist jetzt John Cena einfach so oldschool, dass er diese Uralt-Stipulation aus irgendwelchen alten Geschichtsbüchern rauskramt.
Die wäre es eigentlich schon tatsächlich.
Ja, das wäre halt mal was richtig Schönes. Und dann haben wir ein Champion vs. Champion-Match und vielleicht kann man damit auch den US-Titel begraben.
Cena Flairs Rekord brechen lassen?
Ja, das wird auf lange Sicht passieren, ja.
Gut, sehr gut.
Also Cena wird jetzt nicht nächste Woche umfallen und nicht mehr wresteln können. Und insofern, dass der jetzt die nächsten, keine Ahnung, 5 Jahre kein World-Title gewinnen wird, da glaube ich nicht dran.
Ich hoffe es sehr, weil, dann ist der Nature Boy endlich mal aus Cena. Oh, ich bin der Größte, der Geilste und,
Naja, man muss ja nun mal, also, die Anzahl der Titel ist ja das eine, aber was ja natürlich auch noch zählt, ist natürlich die Tage, die ein Champion den Gürtel gehalten hat, ne? Und da ist ja automatisch, sind ja die modernen Champions deutlich im Hintertreffen, ne?
Ja, Bruno Sammartino ist ja eh der Größte dann.
Ja, ja. Also, ich finde auch, dass halt Ric Flair wahrscheinlich der größte World Champion bleiben wird, einfach durch die Masse und gleichzeitig durch die Bedeutung, die er halt auch dem Titel immer beigemessen hat. Von daher.
Ja, stimme ich dazu. Aber ich glaube, so der bekannteste Titelträger jemals würde, ich weiß nicht, Hogan?
Hogan.
Hogan, ja.
Hogan ist, aber das ist ja, Hogan wird auf ewig auch als Godfather of Wrestling fungieren. Also jedem, den du fragst, was fällt ihm zum Wrestling ein? Das ist immer Hogan als erstes.
Ja, aber ich frage mich doch, wie lange das geht, weil irgendwann ist der halt auch nicht mehr.
Ist doch kackegal.
Okay. Irgendwann sind die Zeitzeugen verstorben und dann kriegst du eine neue Generation.
Roman Rampire.
Ja, aber wie traurig ist es denn, wenn es irgendwann heißt, erzähl mir, wer ist der beste Wrestler aller Zeiten? Und die Leute sagen Roman Reigns.
Boah, bitte.
Ambrose, yay.
Sehen wir denn bei Extreme Rules einen Heel-Turn von AJ Styles? Und wenn es passiert, wäre das denn überhaupt ein Heel-Turn, wenn keiner Roman Reigns leiden kann?
Ich wünsche mir halt, ja gut, aber das hatten wir letztes Mal schon, ich glaube, das werden wir in den nächsten 3, 4, 5, 6, 7, 12 Podcasts haben, dass wir gerne Reigns als Heel sehen würden.
Ja, das wäre eigentlich auch die logische Konsequenz, aber den Gefallen tut uns Vince nicht.
Es sei denn, würde mich mal interessieren, was meint ihr, wer ist eigentlich so als Nachfolger von Vince wirklich am besten, also wirklich hinter den Kulissen mal geeignet? Sein Sohn, Stephanie oder Hunter?
Triple H.
Ja. Hunter, okay. Ich glaube, der ist auch gesetzt, was das angeht.
Also ich meine, das ist ja immer eine Doppelspitze dann im Prinzip, also Triple H und Stephanie werden das machen. Shane McMahon, weiß ich aktuell nicht, wie viel Einfluss er auf das Geschehen hat und wie viel Interesse er auch daran hat, das langfristig zu haben. Also deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass das auf lange Sicht Triple H und Stephanie machen wird. Triple H lebt das Wrestling, man mag nicht immer alles mögen, was mit ihm zusammengehört, aber der ist halt ein Vollblut-Wrestler einfach und der bringt ja auch WWE auf jeden Fall in eine andere Richtung. Das merkt man ja auch mit der Art, wie Talents gescoutet werden und sowas. Also Auch wenn da nicht alles Gold ist, was glänzt, aber das ist schon, der wird das auf jeden Fall machen.
Er lebt das, ja.
Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ich fand übrigens gerade deine Formulierung, Daniel, fand ich schön, so nach dem Motto, wenn es einen Heel-Turn gibt, aber alle jubeln, ist es dann wirklich ein Heel-Turn?
Ja.
So ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man AJ Styles Heel-Turn wird, weil er aktuell einfach viel zu gut als Babyface funktioniert. Und weil er, der verkauft gutes Merchandise. Ja, das ist auch ein
Zeichen. Ja, ich weiß. Ich weiß.
Zum Beispiel Roman Reigns verkauft nicht so gutes Merchandise. Er verkauft gut sein Merchandise, verkauft sich gut. Ich glaube auch, dass diese Kombination mit dem Bullet Club eigentlich ganz gut kommt. Und gleichzeitig sehe ich es halt auch so, dass eher die Charakterentwicklung bei den Samoanern gemacht werden muss. Dass da ist das große Problem aktuell und nicht bei Styles und den und dem Bullet Club.
Wie passt da eigentlich Finn Bella rein?
Wie passt Finn Bella da rein? Ich weiß es aktuell nicht. Natürlich könnte man es irgendwie so hindrehen, dass Finn Bella irgendwann den Bullet Club übernimmt. Also man darf ja nicht vergessen, als der Bullet Club in Japan oder als AJ Styles den Bullet Club verlassen hat in Japan, ist ja AJ Styles erstmal vermöppt worden. Und zwar auch von Gallows und Anderson. Das heißt, die Best Buddies sind sie eigentlich nicht mehr, wenn man da mal so zurückschaut. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht Bella auftaucht und den Bullet Club und Anderson und Gallows quasi übernimmt und dann du dann eine wirklich starke Heel-Fraktion hast mit Bella, Gallows, Anderson gegen einen AJ Styles, der vielleicht dann auch noch irgendwelche Buddies sich ranholt, weiß nicht, Samoa Joe und Christopher Daniels, keine Ahnung, oder die Young Bucks, ich weiß es nicht.
Gut, tatsächlich könnte ich mir an der Seite von Styles, könnte ich mir, auch wenn das irgendwie momentan überhaupt nicht funktionieren würde, Ambrose und Y2J vorstellen.
Also Ambrose kann ich noch halbwegs nachvollziehen, Y2J sehe ich halt gerade gar nicht. Weil ich glaube auch nicht, dass der längere Zeit noch dabei sein wird, ehrlich gesagt. Also der wird ja dann auch irgendwann wieder mehr auf Tour gehen und weniger wrestlen wollen. Deswegen, nee, aber ich glaube halt eher, dass dann, man muss ja im Prinzip sowas machen, dass, ne, wenn der eine seine Buddies holt, dann holt der andere auch seine Buddies. Also dann wäre es halt schon ganz cool, wenn man jemand aus AJ Styles Vergangenheit da noch mit einbauen würde. Da würde ja jemand.
Japan.
Ja, oder.
Shinsuke,
mein Gott.
Naruto.
Naruto Nakamura.
Naja, ich weiß es nicht, aber das. Ich glaube tatsächlich, dass es langfristig darauf hinausläuft, dass Finn Bella den Bella Club gründen wird und AJ Styles sozusagen den Bullet Club abjagen wird.
Hm. Auf jeden Fall, das verspricht irgendwie, das reizt mich tatsächlich sehr. Das verspricht irgendwie Spannung, oder? Ja, könnte spannend werden.
Und vor allem, mal abgesehen davon, dass halt auch Finn Bella gegen AJ Styles ja auch ein geiler Kampf wäre.
Absolut.
Also.
Bist du nicht sogar noch begeistert, dass er, glaube ich, die beste Entrance überhaupt hat?
Finn Bella, oder wie meinst du?
Ja, genau.
Ja, also ich gerade dieses Demon-Gimmick ist natürlich mal ganz fantastisch, absolut.
Okay.
Obwohl ich halt sagen muss, dass Shinsuke Nakamura natürlich auch da wirklich Konkurrenz ist. Mhm. Also, weil ich finde auch die neue Entrance-Team von Nakamura ist halt auch ganz, ganz fantastisch. Also das macht richtig Spaß und ich habe letztens ja auch noch diese Akustikversion davon gepostet und ich finde, das passt einfach wie Faust aufs Auge bei dem. Und Daniel, was denkst du denn, wie das da
charismatisch.
Genau. Was denkst du denn, wie das mit dem Bella Club weitergeht und dem oder überhaupt anfängt?
Ich hätte mir es ja schon viel früher gewünscht. Ich hätte mir ja gewünscht, dass wenn Roman seine Buddies holt, sie Finn Bella vielleicht direkt schon zu Styles und Co. stecken. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass dann das Wort Japan noch öfters in WWE-Übertragungen fällt. Ich glaube, wenn wir jetzt ein Trinkspiel draus machen würden, wären wir schon nach 10, 15 Minuten unter dem Tisch, wie oft da erzählt wird, ja, die sind ja aus Japan und haben in Japan zusammen gewrestelt und da in Japan auch Titel geholt. Ah, da sind sie wieder, seine Freunde aus Japan. Da könnten aus der Hose springen.
Mir fällt gerade ein, dass wir noch ein großes Biest irgendwie im Raum stehen haben, das wir noch gar nicht erwähnt haben. Was passiert mit Brock Lesnar?
Ach gut.
Es gibt das Gerücht, dass Vince Brock Lesnar vs. The Rock schon fürs nächste WrestleMania im Kopf hat.
Das gibt's doch immer.
Ja.
Und dann hat The Rock aber Angst, dass Brock Lesnar ihn verhaut.
Und das zweite Match soll, glaube ich, Cena vs. Undertaker sein.
Ja. Ja, das ist ja natürlich, ich glaube, das ist ja auch bitter notwendig, weil der Undertaker ist echt, glaube ich, nicht mehr lange macht. Also nicht vom Gesundheitlichen her, sondern einfach nur vom Wrestling, also dass er halt einfach alt wird.
Er kann in Würde begraben werden von John Cena.
Casket Match.
Das machen sie so wie mit Eric Bischoff damals. John Cena nimmt den Undertaker in die F5-Position und schmeißt ihn in den Müllcontainer. Nein, natürlich nicht. Der Undertaker soll seinen Abschied bekommen. Es wurde ja auch gemunkelt, dass jetzt schon das Karriereende gewesen wäre mit dem Kampf gegen Shane McMahon. Das fände ich aber sehr traurig. Also ich würde mir schon wünschen, dass der Undertaker noch einen wirklich großen Kampf und einen wirklich großen Gegner bekommt und da einfach auf der ganz großen Bühne abtreten darf. Das wäre mein Wunsch und deswegen John Cena gegen
Title versus Career.
Ja, nee, das würde ich gar nicht machen, weil das macht es direkt vorhersehbar.
Hm. Ja.
Also das hatte auch bei Ric Flair damals, als es da hieß, wenn du verlierst, dann ist deine Karriere vorbei. Also, weil es da hieß, du trittst jetzt gegen Shawn Michaels an, wusste jeder, dass er verliert. Hm. Deswegen, ich würde sowas gar nicht machen. Ich würde einfach, lass die beiden One-on-One und am Ende irgendeine theatralische Geste vom Undertaker, weißt du? Und wenn er dann nochmal zum Himmel auffährt, wie beim Rumble 93 oder so ein Blödsinn.
What?
Hast du das nicht gesehen?
Ich glaube, ich muss es sehen.
Guck's dir mal an, das ist das erste, das zweite
Kerl. Bestimmt auf dem WWE Network.
Genau, und da kannst du dir das angucken, wie der Undertaker zum Himmel auffährt.
Ah, okay. Wo kann ich das angucken?
In dem WWE Network.
WWE Network.
Ah, okay, gut. Also das WWE Network.
Ja, aber doch, wir haben noch immer keine Ahnung, was denn jetzt mit dem Herrn Lesnar passiert in naher Zukunft. Wann kommt denn der wieder?
Puh. Also wenn
SummerSlam?
Ins Name geht gar nicht.
Oh. Ja gut, ich kann ihn eigentlich auch nicht. Ich mag ihn eigentlich auch nicht.
Ich mag Brock Lesnar sehr gerne.
Ich fand ihn damals zu UFC-Zeiten fand ich ihn super, aber das war eben auch noch eine andere Art, die er da gezeigt hat. Da gab es halt wirklich aufs Maul. Und er hat ja nicht einfach nur 15 Suplexe gezeigt und dann war es das.
Genau. Und er hatte einen Bart.
Und er hatte einen Bart, ja. Da sah er dann nicht ganz so wie der Säufer aus.
Ich mag den Kampfstil, auch wenn er bei WrestleMania Dean Ambrose extrem zersägt hat einfach in dem Kampf. Aber ich finde das tatsächlich ganz gut. Und ich finde, dass Brock Lesnar einer der wenigen Wrestler ist, der in jedem Kampf ein gewisses Big-Match-Feeling reinbringt. Also es fühlt sich halt immer besonders an, wenn er im Ring ist, einfach weil du auch gar nicht so genau weißt, was da jetzt passiert. Insofern finde ich das auch gar nicht so schlimm, dass der nur alle Jubeljahre mal längere Zeit da ist und dann auch einfach mal so verschwindet für keine Ahnung, ein halbes Jahr oder sowas. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es beim SummerSlam Reigns gegen Cena heißt, egal ob mit einem Gürtel, zwei Gürteln oder ganz vielen Gürteln, dass es dann nochmal ein Match mit Lesnar um den Titel danach geben wird. Also dass Lesnar den dann herausfordert, der dann gerade den Titel gewonnen hat.
Das. Ja. Mhm.
Ja.
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 Gewinnt Lesnar dann auch mit dem Titel?
Oh je, ich hoffe nicht.
Ich würde auch sagen nicht, weil dann kann er nicht einfach wieder abhauen. Es sei denn, die WWE lässt zu, dass der Titel dann auch mal 3 Monate nicht verteidigt wird. Er klaut ihn dann, weg ist er, zack, tschüss.
Dann kommt CM Punk zurück und rächt uns alle.
Ach mit komm. Seinem eigenen Gürtel.
Ja, von den letzten Platz bei MMA, oder?
Aber warte mal ab hier, da muss er erstmal nochmal kämpfen und überhaupt und so Zeugs.
Ich drücke ihm ja die Daumen, aber die Fakten sprechen also ein bisschen gegen ihn.
Ja, werden sehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er seinen ersten Kampf gewinnt und aber dann danach, sobald es dann gegen etwas größere und schwerere Gegner geht, also schwer im Sinne von erfahren, dass es dann, glaube ich, echt schwierig wird. Und ich sehe da auch keine große Karriere. Ich glaube, das ist einfach was Punk für sich selber macht. So nach dem Motto, ich will mir das nochmal beweisen, bevor mein Körper komplett auseinanderfällt. Und ich mache das jetzt einfach nochmal, weil ich halt immer das mache, was ich will.
Und danach gehe ich zu Vince zurück.
Ja, danach schreibe ich weiter Comics oder so ein Blödsinn, weißt du? Ja. Also der braucht ja, der muss eigentlich im Prinzip nur das machen, was ihm Spaß macht. Der hat genug Geld. Stimmt. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt irgendwie sein Geld in Drogen versenkt er sowieso nicht. Und
das ist auf keinen Fall.
Eben, und er hat eine Frau und alles ist doch alles super. Ich glaube, der lebt einfach ein relativ entspanntes Leben, wo er sich selber das vornehmen kann, was er gerne hätte. Und wenn es jetzt aktuell MMA ist, ist das gut, aber es kann auch genauso gut sein, dass es in ein paar Jahren dann nur das Comic-Schreiben ist oder sonst was für Kram. So. Ich glaube, dem geht es ja ganz gut.
Ja.
Würdet ihr den nochmal zurück bei WWE sehen wollen?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand ihn super, sowohl vom Wrestlerischen als auch vom Charisma. Dementsprechend, jetzt wo Daniel Bryan weg ist, bräuchte man eigentlich nochmal so einen Marcus CM Punk.
Als Leader vom Nexus 2.
CM Punk war schon Leader vom Nexus.
Ja, aber vom Nexus 2 habe ich doch gerade gesagt.
Es braucht kein Mensch.
Doch, nein. Du musst doch was gegen das Roman Empire stellen. Ja, das wird jetzt immer größer, dann kommt Samoa Joe noch dazu.
Meinst du, könnt ihr euch vorstellen, dass das Roman Empire wirklich so eine Samoaner-Clique wird? Also wird das irgendwann ein fester Stable werden?
Wen haben wir denn eigentlich noch von den Samoanern in der WWE NXT eingeschlossen?
Also es ist klar, Samoa Joe auf jeden Fall, aber der ist halt nicht verwandt. Ich glaube, direkte Verwandte haben wir, glaube ich, ansonsten The keine Rock? Mehr.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, The Rock müsste noch dazu dann kommen.
Ja, aber The Rock wird ja nicht fulltime dazukommen. Der kommt hier nur wieder mal dazu, wenn es Spaß macht.
Zum Save beim Pay-Per-View kommt er dann mal genau. Vorbei.
Zum Handheben.
Ja, irgendwie sowas. Aber nee, ich weiß gar nicht.
Mit dem Flammenwerfer.
Ich glaube, Nia Jax ist halt auf jeden Fall noch dabei irgendwie, dass die noch da Verwandtschaftsbande hat. Würde ja auch Sinn machen. Also eine Frau im Stable, die dann um die Titel fädelt, würde halt auch Sinn machen. Aber seht ihr tatsächlich das Roman Empire als Stable langfristig?
Ich glaube es nicht. Ich hoffe es auch nicht, zumindest ja, nicht mit den UFOs. Die UFOs. Die Usos. Es wäre, wenn sie jetzt wirklich in die Richtung gehen und sagen, wir machen den Bullet Club auf und holen Finn Balor noch dazu, dann wäre es auf jeden Fall logisch, dem Ganzen das Roman Empire entgegenzusetzen. Es würde Roman Reigns auch nicht mehr so peinlich dastehen lassen, wenn er immer sagt, The Roman Empire is here and we are here to stay. Und man sich fragt, wer ist denn we? Du bist alleine und sonst mag dich keiner.
Ja, ich tue mich da auch ein bisschen schwer, aber ich glaube, dass das langfristig auf eine Stable War hinauslaufen wird in irgendeiner Form. Sei es 3 gegen 3, jetzt auch langfristiger und dann wirklich auch direkter mit wirklich, wirklich verhärteten Fronten oder halt eben auch mit 4 gegen 4, wie du gerade schon gesagt hast, mit Finn Balor und dann eben noch jemanden an der Seite der Usos und von Roman Reigns. Aber trotzdem bleibe ich dabei, die Usos brauchen ein anderes Outfit.
Auf jeden Fall.
Ja, dann, oder die müssen wieder mit irgendwelchen Baströcken reinkommen, wenn sie in den Krieg ziehen oder so ein Blödsinn.
Ja, die sind ja jetzt, die hängen ja jetzt auch irgendwie in der Schwebe. AJ Styles hatte die Möglichkeit, Reigns mit dem Stuhl zu schlagen. Er hat es nicht getan. Und dann kommen die Usos um die Ecke und hauen ihn mit dem Stuhl um. Ja. Heel-Turn, ganz klar für mich.
Ja,
schminkt die schwarz und hängt den Ketten um oder so.
Ich dachte, Blackfacing wäre politisch inkorrekt.
Ja, so stingmäßig, schwarz-weiß von mir aus.
Whitefacing.
Whitewashing.
Ja, was ist dein Wunsch für die Main-Event-Zukunft, Florian?
Ich glaube, Cena Ambrose.
Nee, aller Tage.
Tatsächlich, was ich halt wirklich am meisten hoffe irgendwann, ist halt so, jetzt ungeachtet des aktuellen Geschehens, hätte ich halt gerne irgendwann so diesen Shield Wars.
Ja, den wirst du, denke ich mal, auch kriegen.
Meinst du noch in diesem Jahr?
Nee. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie sich das für nächstes Jahr aufheben, dass das dritte große Match für WrestleMania wird. Ich glaube, du hast einmal das große Match der Shields, der ehemaligen Shield-Mitglieder gegeneinander. Mhm. Dann hast du The Rock versus Brock. Das halte ich auch für wahrscheinlich. Und dann eben noch Undertaker gegen John Cena. Das werden die drei Main-Events werden. Plus halt dann noch großes Ladies-Match in irgendeiner Form, was ich aber bis jetzt noch nicht abschätzen kann. Also, weil ich glaube, dass Charlotte und Sasha Banks beim SummerSlam aufeinandertreffen werden, nachdem Charlotte Natalya jetzt aus dem Weg geräumt hat. Deswegen, da weiß ich noch nicht genau, wen sie damit einbauen werden. Vielleicht Sasha Banks gegen Asuka, wenn sie bis dahin aufsteigen lassen. Hm. Halte ich aber für schwierig, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Asuka im Main-Roster funktioniert, so nur über die Leistung und nur über die Ausstrahlung, weil sie ja doch bis jetzt noch, glaube ich, noch maximal 2 Sätze gesprochen hat.
Einfach mal abwarten. Aber ganz ehrlich, es sah schon mal düsterer für die Zukunft aus.
Es ist auch, das Talent ist auch nicht das Problem, das Booking ist das Problem bei WWE.
Ja, ich meine aber... Nichts von dem machen, was wir wollen. Wir malen uns die tollsten Dinge aus und es passiert nichts.
Ja, es ist nach wie vor, ich finde, das Roster ist aktuell stark wie nie eigentlich, gerade was so das In-Ring-Produkt angeht. Allerdings ist dann immer die Frage, wie man das halt eben umsetzt. Also wir haben ja auch gedacht, dass Payback ja von der Card her total gut werden würde und dann war es dann doch durchwachsen. Es war zwar, insgesamt würde ich mal sagen, ein guter Event, aber es ist halt trotzdem so, dass es nur vom Wrestling gut war, aber ansonsten von den Storys halt eben ein bisschen enttäuschend war, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja.
Und ich befürchte, das wird uns auch noch ein bisschen erhalten bleiben, bis man tatsächlich wieder die großen Charaktere aufgebaut hat und da wirklich mal wieder größere Fäden aufbauen kann und aufstellen kann, weil das fehlt mir aktuell einfach ein bisschen. Also du hast halt viele Normalos, aber halt eben wenige, wo wirklich dieses große Gefühl aufkommt. Zum Beispiel da, wenn wir auch komplett vergessen haben, was ist denn mit Herrn Owens?
Der holt sich im Fatal Four Way den Intercontinental Championship.
Ja, wir haben ja die ganze
bei Extreme Rules.
Stimmt, ja. Owens. Ja gut, aber ich bin eh kein Fan von ihm, von dem her habe ich nicht dran gedacht.
Ja, wir haben die ganze IC-Riege vergessen. Wir haben auch Owens und Cesaro und so vergessen. Also ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass Owens langfristig mal gegen Lesnar ran darf.
Ja, und das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil die vom Typ her eigentlich relativ ähnlich sind. Die könnten, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr kräftiges Match ausüben. Also wirklich beides sich voll reinknallen. Also wenn wir noch in der Attitude-Ära wären, dann würde ich sagen, das wäre ein Match, wo definitiv Blut fließen würde.
Das könnte schon passieren. Was meinst du, Daniel?
Ich habe gerade Owens Größe nicht im Kopf.
Der ist so,
eigentlich auch relativ, ist er relativ klein.
Der ist so mittel, der ist halt so 1,82, 85. Irgendwie
ja.
So. Der war jetzt nicht riesengroß auf jeden Fall.
Also als Match fände ich es cool. Ich weiß gerade nicht, ob ich es dann unbedingt abkaufen würde, wenn Brock, der doppelt so groß und doppelt so breit ist, gegen ihn antritt.
Ich finde halt auch, dass die beiden eigentlich so, weil du gerade gesagt hast, die sind sich irgendwie ähnlich. Ich finde sie halt eigentlich das komplett Entgegengesetzte. Ich finde, dass ein Brock Lesnar irgendwie so ein aufgepumptes Genmonster ist irgendwie, ja. Was halt irgendwie von der Natur ganz furchtbar was mitbekommen hat. Und das Einzige, was Kevin Owens von der Natur mitbekommen hat, ist halt eben irgendwie eine ungewöhnliche Ausstrahlung einfach mal.
Und die Killerplauze,
ja.
Aber wobei ich finde, die passt bei ihm tatsächlich.
Darum geht es ja gar nicht, sondern ich finde halt eigentlich, dass die von dem athletischen Hintergrund her komplett unterschiedlich sind. Ja, und,
ja. Also du müsstest, wenn du jetzt nicht so sehr aufs Wrestlerische achtest, würde ich dann eher Cesaro Brock Lesnar gegenüberstellen. Von den Vieren, die wir jetzt gerade im Rennen haben.
Ja, absolut. Das würde ich auch so sehen. Und das fände ich auch einen sehr, sehr interessanten Kampf.
Wie viele Runden fliegt Brock Lesnar durch den Ring?
Ich glaube, das kann der, glaube ich, schon ganz. Ich glaube, das wird er sogar mit sich machen lassen. Also ich kann mir da so 7, 8 kriegt er da, glaube ich, hin. Die Frage ist nur, wie viel Suplexes muss Cesaro einstecken?
Mindestens genauso viele.
Ja, mindestens genauso viel. Nee, aber das, wie gesagt, ich glaube, dass da, es wird Zeit, dass Brock Lesnar halt auch mal Gegner bekommt, die aus der Midcard kommen und die auch ein bisschen aufzubauen. Das hat jetzt bei Dean Ambrose eben nicht funktioniert. Da bleibt dann wie gesagt, ein Kevin Owens, das fände ich zum Beispiel auch ein cooles WrestleMania-Match, wenn The Rock mal wieder einen Film dreht oder so.
Kevin Owens gegen Dean Ambrose, meinst du jetzt? Oder?
Nein, ich meine Kevin Owens gegen Brock Lesnar als bei WrestleMania.
Ach so, okay.
Das fände ich zum Beispiel auch sehr, sehr attraktiv als Kampf, aber muss man halt mal sehen, ne?
Wir sind mal gespannt, was sie sich noch aus dem Hütchen zaubern.
Genau, ansonsten steht ja schon jetzt gerade mal 2 Wochen, ne? Irgendwie am 21. oder so, steht schon Extreme Rules an. Da gibt es natürlich dann auch den nächsten, oder nicht den nächsten, aber auch einen Headlock-Podcast zu. Ansonsten würde ich einfach mal diese Ausgabe beschließen mit ganz viel Durcheinander und Leuten, die man vergessen hat, natürlich auch.
Fandango.
Ja, stimmt, die haben wir natürlich auch vergessen. Aber
da
machen wir nämlich eine Freak-Ausgabe, wo wir dann nur so Freak-Gimmicks miteinander vergleichen und uns dabei mit einem Handy filmen, das an einem Stock festgeklebt ist.
Und gleichzeitig Raw gucken und bei jedem Japan-Einwurf einen kurzen trinken.
Genau, und das wird dann ein 3-Stunden-Podcast und am Ende lallen wir nur noch in die Mikros.
Oh Gott.
Genau das. Super, dann bedanke ich mich bei Florian und Daniel dafür, dass sie mal wieder kompetente Gäste in meiner Runde waren hier.
Sehr gerne.
Ich bin sehr gerne Gast bei dir.
Auch wenn es nichts zu essen und nichts zu trinken gibt.
Ja, dann musst du ja vorbeikommen.
Soon.
Genau. Und ich bedanke mich natürlich bei unseren treuen Zuhörern dafür, dass sie dabei waren und hoffentlich diese Stunde mit uns durchlebt haben und ein bisschen Spaß hatten. Es wurde ja ein bisschen verlangt, dass wir abschweifen. Ich glaube, das haben wir hier in dieser Ausgabe mehr als ausgiebig getan.
Apropos abschweifen. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal zum Friseur noch. Oder was essen. Stimmt, das ist ja mal Essenszeit.
Mach das mal. Du unterbrichst einfach meine Abmoderation, das ist wunderschön.
Ja, wir sind geschwuffen.
Ja, auf jeden Fall beschließe ich jetzt hier mit dem Podcast. Gehabt euch wohl, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht's um NXT-Talente, wenn ich mich nicht komplett täusche. Bis nächste Woche.
Tschö.
Ciao.